Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Ein herzliches Hallo am heutigen Sonntag. Und die Folge heute, die schließt so ein bisschen an die letzte Folge an. Und zwar ging es ja darum, dass ich keine Vollzeitautorin mehr bin. Und heute sprechen wir über das Erfolgsgeheimnis von BestsellerautorInnen. Also was machen erfolgreiche AutorInnen konsequent anders? Und dazu habe ich mir Jurenka Jurk in den Podcast eingeladen. Sie ist die Gründerin der Romanschule, die es schon seit 2010 gibt. Und dort findet man zum Beispiel auch ihren bekannten Ausbildungskurs, und zwar die Ausbildung zum Romanautor bzw. Romanautorin. Und ja, mehr über ihre Romanschule erzählt sie dir dann auch gleich im Interview. Und ich kann dir schon mal so viel verraten, dass da bestimmt einige Aha-Momente für dich mit dabei sein werden. Also ich fand das Gespräch unglaublich bereichernd und konnte da selbst mal wieder sehr viel auch noch für mich mitnehmen. Ja, und apropos erfolgreiches Mindset, es gibt auch bei mir tatsächlich einen kleinen oder sogar ziemlich großen Erfolg zu feiern, denn wie du weißt, ist 2026 das neue 2016 und die Fans der ersten Stunde wissen, was 2016 war. Genau, da ist nämlich mein Debüt, die Phönix-Saga, erschienen. Genauer gesagt, am 5.5. ging es los mit Feuerphönix. Und was macht man zum 10-jährigen Jubiläum seiner eigenen Bestsellerreihe? Na, ganz klar, eine Jubiläumsausgabe. Und zwar nicht nur irgendeine, sondern ein besonders aufwendig veredeltes Hardcover. Und dafür brauche ich jetzt deine Hilfe. Denn damit die Jubiläumsausgabe der Phönix-Saga, in der sich im Übrigen alle drei Bände befinden, also es ist quasi ein richtig schöner, dicker Sammelband, damit die eben eine besonders hochwertige Kupferfolien-Metallveredelung bekommt, brauche ich dich. Denn es zählen die Vorbestellungen. Also wenn wir genügend Vorbestellungen zusammenbekommen, dann können wir auch diese Veredelung durchführen lassen. Und ja, wenn du schon mal die Kupfer gesehen hast, dann kannst du dir sicherlich vorstellen, wie wunderschön das aussehen wird. Also das Cover, das findest du natürlich auch, wenn du auf den Link in den Shownotes zur heutigen Episode klickst. Und dort kommst du dann eben zu der Seite, wo du den Sammelband der Phönix-Saga vorbestellen kannst. Und genau, dann siehst du dort eben das Cover und alles, was dort eben am Motiv in diesem Bronze-Kupferton dargestellt ist, das wird dann eben mit dieser Kupfermetallfolie veredelt. Das heißt, wie Verlegerin Nadine sagen würde, es wird richtig schön bling-bling. Genau. Und ja, es wird einfach so, so, so wunderschön aussehen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich schon ein bisschen müde von Farbschnitten bin, auch wenn ich natürlich es immer noch mega cool finde, dass ich jetzt endlich meinen ersten eigenen Farbschnitt hatte. Aber let's be honest, ich finde es tausendmal schöner, ein Buch mit ganz normalen weißen Seiten zu haben, also ohne Farbschnitt, so wie die Phönix-Saga, und dafür so eine richtig geile Veredelung zu bekommen. Also das sieht doch einfach viel, viel schöner aus und viel hochwertiger aus. Und davon hat man doch auch viel mehr. Das kann man dann sich wirklich so richtig schön irgendwo als Dekoobjekt hinstellen oder als Coffee-Table-Book hinlegen und ja, einfach im Bücherregal präsentieren, weil es ein echter Hingucker werden wird. Und ja, ich glaube eben auch gerade, weil das Cover ja wie auch bei der Neuauflage der Taschenbücher wieder als Hauptfarbe eben diesen weißen Hintergrund hat, wird das Buch, glaube ich, auch total rausstechen im Bücherregal und auch im Buchhandel. Und ja, einfach was ganz Besonderes werden. Und ich finde es so cool, dass wir jetzt diese Jubiläumsausgabe realisieren konnten. Und ja, dass es einfach schon 10 Jahre Phoenix-Saga sind. Ich meine, wie krass ist das denn bitte? 10 Jahre lang, ich brenne für Vincent und 10 Jahre lang bist du schon Feuer und Flamme für die Phoenix-Saga und ich bin dir so, so, so dankbar dafür. Also ja, die Phoenix-Saga ist einfach immer noch meine bekannteste und erfolgreichste Reihe und ja, in den 10 Jahren ist einfach unglaublich viel passiert, viel, was nur dank dir auch möglich war. Ich hatte so viele schöne Treffen mit LeserInnen, konnte so, so viele Bücher signieren und ja, ich würde mich einfach riesig freuen, wenn du diesen Traum wahr machst von der Kupferfolienveredelung und wir einfach gemeinsam die 10 Jahre Phoenix-Saga so richtig hart feiern mit einem richtig schönen Schmuckausgabe. Ja, ich glaube, das ist das treffende Wort. Das ist eine Schmuckausgabe. Ja, das war es eigentlich auch mit meinen Neuigkeiten. Ich bin einfach so, so, so happy und das Buch erscheint auf jeden Fall noch vor der Leipziger Buchmesse, die ja dann im März stattfinden wird. Also es ist auch gar nicht mehr lange hin. Das heißt, wenn du jetzt vorbestellst, dann wirst du das Buch auch sehr, sehr bald erhalten. Und ja, dann können wir uns alle gemeinsam freuen. Genau, und damit würde ich sagen, legen wir jetzt aber auch mal los, denn ich weiß, du wartest auch schon ganz gespannt und fragst dich, was ist denn nun das Erfolgsgeheimnis von Bestseller-Autoren? Und Jurenka Jürg verrät es dir jetzt. Hallo Jurenka, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
Hallo liebe Julia, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.
Magst du dich vielleicht einmal ganz kurz den HörerInnen vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Gerne, gerne. Ich bin Jurenka Jürg, Gründerin und Coach der Romanschule. Ich habe kreatives Schreiben studiert oder literarisches Schreiben, wie später hieß, und unterrichte bereits seit 2010, seit 2017 online, wie man erfolgreich Romane schreibt, sodass Leser sie wirklich verschlingen mögen. Genau. Ja, bekannt sind wir auch für die Online-Autorenmesse vor allen Dingen, die wir seit 2018 ins Leben gerufen haben, wo wir kostenlos dann Interviews anbieten mit Bestseller-Autoren, sodass man wirklich direkt erfahren kann, wie es die anderen geschafft haben, wo sie gestrauchelt sind und es trotzdem irgendwie dann auf die Bestsellerlisten geschafft haben. Und jetzt ist daraus ein ganz tolles Buch entstanden, das 2025 im Herbst erschienen ist, wo man dann jetzt auch die Interviews entsprechend nachlesen kann und sich die besten Tipps dabei rausziehen kann, wie das denn so klappt, aber auch um zu sehen, dass alle mal klein angefangen haben.
Ja, ich bin natürlich auch selber sehr gespannt. So, vielleicht teilst du ja auch ein paar von den Tipps aus dem Buch heute mit uns.
Sehr gerne.
Fangen wir vielleicht einfach mal an, weil du hattest mir geschrieben, dass es oft so ist, dass Inspiration überschätzt und Handwerk unterschätzt wird. Was hat es denn damit auf sich?
Das hat was damit zu tun, dass wir Schreiben und Lesen in der Schule lernen und häufig davon ausgehen, dass das reichen muss zum Romane schreiben, weil uns keiner sonst beibringt, wie das eigentlich geht. In der Schule lernen wir das Handwerkzeug nicht. Das ist so, im angelsächsischen Raum ist es ganz anders. Da bekommt man viel früher mit, dass es Handwerkszeug gibt. Hier in Deutschland ist es immer noch sehr wenig. Und daher kommt so diese Idee, ich müsste das eigentlich so können. Und wenn es dann nicht reicht, dann hat man das Gefühl, okay, dann habe ich vielleicht nicht genug Talent oder irgendetwas in dieser Art. Und das ist häufig einfach nicht der Fall. Also ich erlebe das immer wieder, dass Schreibende zum Beispiel immer wieder an ähnlichen Stellen ins Straucheln geraten und dann kommt so die nächste tolle Idee und die glitzert und funkelt und sagt, nimm mich, hier wird alles leichter. Und dann probiert man sich am nächsten Romanprojekt aus, aber auch das landet dann am Ende wieder in der Schublade. Und das ist einfach wirklich schade, weil für mich das Romaneschreiben ein Kunsthandwerk ist. Das bedeutet, ja, natürlich ist es Kunst, so etwas Kreatives zu schreiben, Welten zu erschaffen, Figuren, die tatsächlich lebendig sind und einen mitreißen. Da ist wirklich ganz viel Kunst drin. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn ich Goldschmied werde, dann hole ich mir auch nicht ein Stück Gold und klopfe mal ein bisschen darauf rum, sondern dann schaue ich mir die Handwerkssachen an. Was brauche ich, um das entsprechend bearbeiten zu können? Oder um in den weiteren künstlerischen Bereich zu gehen, auch beim Musizieren nehme ich Unterricht bevor ich einen Konzertsaal buche, um dort eben entsprechend was aufzuführen. Beim Malen ist es so, ja natürlich, es gibt auch viele Maler, die es schaffen oder Malerinnen, die es entsprechend schaffen, kleinere oder auch manchmal größere Ausstellungen hinzubekommen, ohne studiert zu haben. Aber nicht umsonst gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren, und das ist etabliert, Kunsthochschulen, wo man dann Pinselführung, Farblehre, Stilelemente, was auch immer, verschiedene Dinge lernt, große Meister eventuell sogar kopiert, um daran zu lernen, bis man dann seinen eigenen Stil entwickelt und tatsächlich dann weiter auch in diesen Bereich einsteigt als Berufsmalerin, dann eventuell Berufskünstlerin. Nur beim Romanschreiben ist das immer noch so ein bisschen, ja, vergessen, im Hintergrund nicht bekannt, wie auch immer.
Ja, das stimmt. Ich sage auch immer, das Schreiben ein Handwerk ist und so ein bisschen wie so ein Muskel, den man halt trainiert. Je öfter man es tut, desto besser wird man halt auch. Man muss halt viel den Schreibmuskel eben trainieren.
Definitiv. Und ähnlich verhält es sich eigentlich auch mit der Kreativität. Ich höre immer wieder so, oh, mir fehlen die Ideen. Ich weiß gar nicht, ob ich kreativ dafür bin. Wir sind alle kreative Wesen. Wir wären nicht als Menschheit hier, wenn wir das nicht wären. Nur manchmal verlernen wir das so ein bisschen, weil das in unserer Umwelt nicht mehr so gebraucht wird in diesem Bereich. Aber das kann man sich auch wieder zurückholen mit einigen Übungen. Und das ist genauso ein Muskel. Ja.
Welche unsichtbaren Routinen pflegen denn Autorinnen, die erfolgreich sind, vielleicht bewusst oder auch unbewusst?
Also unbewusst lässt sich schwer für mich sagen, weil ich ja leider nicht direkt hinter ihnen stehen durfte während ihrer Alltagsphase. Das heißt, sie konnten mir natürlich vor allen Dingen auch nur ihre bewussten Dinge verraten in den Interviews, die ich führen durfte. Und da gibt es also sehr Unterschiedliches. Es gibt welche, die wirklich ganz stringent morgens als erstes sich hinsetzen, und da kommt auch nichts dazwischen, so ungefähr. Und das ist alleine schon auch eine Form von Routine. Wenn man das sich so aneignet, dann steht das fest und da passiert nichts anderes außer Schreiben in dem Sinne. Und dann gibt es welche, die da viel, viel flexibler sind. Es gab mal jemanden, der also Bleistifte angespitzt hat, bevor er geschrieben hat oder um den Tisch herumgelaufen ist. Es gibt natürlich auch einfache Dinge, wie einfach die Tasse Kaffee oder den Tee, den man sich vorher kocht, bevor man sich hinsetzt. Es sind sehr viele Kleinigkeiten. Ich weiß es jetzt von unseren Schreibenden, dass viele zum Beispiel auch mit Musik arbeiten und sich die entsprechende Musik auf die Ohren setzen, bevor sie loslegen mit dem Schreiben, um das so zu ritualisieren, dass das wie ein Zeichen ist, jetzt starte ich los mit dem Schreiben. Also da kann man sehr vielfältig das auch für sich dann ableiten und sagen, okay, was für Routinen habe ich denn schon? Also es gibt so dieses Routinen-Stacking aus dem Englischen, also dieses Aufeinanderstapeln von Routinen, was unglaublich hilfreich ist, um etwas zu etablieren. Also so wie wir jeden Tag Zähne putzen, hoffe ich jedenfalls. So kann man dann an eine Routine, die man schon hat, etwas Neues viel leichter randocken, als wenn man versucht, aus dem Nichts eine zu etablieren. Das heißt, was weiß ich nicht, wenn ich immer mittags meinen Espresso nach dem Essen trinke oder irgendetwas in der Art oder mein Glas Wasser, dann kann ich versuchen, danach dann irgendwie, keine Ahnung, die Treppen dreimal rauf und runter zu laufen oder eben 10 Minuten zu schreiben oder was auch immer einem dann gerade eben, was für eine Routine man aufbauen möchte. Das ist sehr hilfreich.
Das stimmt, das kann ich auch bestätigen. Welche Rolle beim Erfolg spielt denn deiner Meinung nach auch Talent?
Ich finde das unglaublich schwer zu sagen, denn die erste Frage, die wir uns da dabei stellen müssen, ist, was ist denn Talent eigentlich? Und das kann, glaube ich, keiner so richtig hundertprozentig sagen. Das ist ja eher so etwas, was von außen festgestellt wird, dass jemand besonders schnell, besonders gut in etwas ist. Und da ist dann die Frage, woher kommt das eigentlich? Klar, ich gehe schon auch stark davon aus, dass wir natürlich aus unserer Genetik heraus einige Tendenzen mitbringen, aber unglaublich wichtig, und das zeigt die neuere Forschung, ich bin ja ursprünglich aus der Biologie, zeigt eben auch, wie wichtig eben das Umfeld ist, also der Bereich um einen herum, der eben Dinge fördert oder zutage bringt. Also die Epigenetik, die damit reinkommt und so weiter. Das ist einfach, die Frage ist, in was für einer Umwelt bin ich aufgewachsen? Wo habe ich Förderungen mitbekommen, ohne das vielleicht zu wissen? Hatte ich Eltern, die schon sprachbegeistert waren und mir als kleines Kind schon einen Wortschatz mitgegeben haben, was niemandem vielleicht direkt aufgefallen ist? Oder bin ich eher in einer buchkargen Welt aufgewachsen und habe mir erst viel später diese Welt angeeignet? Davon hängt dann sicherlich auch einiges ab, inwiefern Talent sich überhaupt nach außen zeigt. Und daher bin ich immer der ganz festen Meinung, Talent wird überbewertet und viel wichtiger ist die Motivation. Denn ich habe wirklich sogenannte talentierte Schreibende begleiten dürfen, sehen dürfen, die bis heute nicht veröffentlicht haben. Die, wo man dachte, oh, da ist auch noch ein gutes Stückchen Arbeit vor sich, oder wie auch immer man das sagt, ja, Die waren aber voll motiviert und die hatten Spaß drin und die haben durchgehalten, auch wenn es gezwackt hat. Denn das ist das Thema mit denen, die ich kannte, die talentiert waren. Da fehlte dann die Motivation in dem Moment, wo es angefangen hat zu haken. Weil bis dahin flutschte das ja so schön. Warum sollte das jetzt nicht weiter flutschen? Und dann ist es plötzlich zusammengebrochen, dieses Kartenhaus. Und sie sind nur noch bis zu diesem Punkt gekommen, bis wohin es eben auch einfach war. Und die Sache ist die, um kreative Werke fertig zu bringen, und das ist völlig egal, ob schreiben oder irgendwo anders, ist häufig einfach ein Stück Schmerz mit drin verbunden. Denn das ist ja auch das, was wir widerspiegeln in Kunstwerken, sage ich jetzt mal. Die Realität, die nicht immer nur einfach rund ist, sondern es muss nicht immer so sein. Aber grundsätzlich bedeutet es häufig, dass wir einfach im Prozess auch mal Täler haben. Ganz klar. Und da durchzukommen, da hilft dann vor allen Dingen die Motivation. Schön, wenn man noch das sogenannte Talent dazu hat, aber wenn nicht, braucht man sich nicht so viel daraus machen. Viel entscheidender ist, will ich das wirklich? Und habe ich dann auch die Energie, mich hinzusetzen und durch diese Täler zu gehen, die Dinge zu lernen, die ich noch brauche, mir die Umwelt jetzt zu schaffen, die genau das fördert, was ich brauche, um eben gut schreiben zu können.
Ja, definitiv. Ich sehe es auch so, dass Talent schon viele haben, aber eben nur wenige auch das nötige Durchhaltevermögen. Und man
Genau.
sagt ja auch immer so schön, Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Wie
Schön.
bereitet man sich dann am besten vor?
Okay. Einmal zu schauen, eben wie viel Motivation habe ich denn dabei? Denn ein Roman, wir sagen in meiner Romanschule, ein Roman ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Das ist nichts, was man an einem Wochenende macht oder mal in einem Urlaub oder mal so ein bisschen als Hobby irgendwo nebenbei, wie, was weiß ich nicht, man bastelt ein bisschen was für sich oder so. Das ist wirklich was, was eben, wie du sagtest, dieses Durchhaltevermögen, das man da braucht, um wirklich dann am Ende auch einen Punkt hinsetzen zu können und das dann so zu haben, dass Leser das wirklich lesen mögen. Es ist auch die erste Frage dabei ist, für wen schreibe ich eigentlich? Will ich nur für mich schreiben? Tolkien hat erstmal nur für sich geschrieben. Ein heutiger Lektor würde da sicherlich so das eine oder andere rausstreichen, aber das ist auch irrelevant. Das ist ein ganz anderer Ansatz gewesen. Das vergessen viele bei dem Herr der Ringe, dass er das gar nicht in erster Linie für das Publikum nach außen geschrieben hat, sondern nur für sich. Und dann ist es völlig in Ordnung. Und auch das sieht man, kann auch erfolgreich werden unter verschiedenen Umständen. Aber die Frage, schreibe ich für mich oder möchte ich wirklich veröffentlichen, ist dabei ganz wichtig. Um dann zu sehen, wenn ich nur für mich schreibe, dann reicht auch das, was ich mitbringe, einfach und wo ich Zeit finde. Wenn ich veröffentlichen möchte und vor allen Dingen so, dass Leser das lesen wollen, dann entsteht ein anderer Anspruch natürlich daran. Und das bedeutet, dass man sich damit auseinandersetzen darf. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich ist neben dem Handwerkszeug, wie man Figuren aufbaut, dass die wirklich durch die Geschichte tragen und auch die Handlung so, dass sie wirklich einen stringenten Faden bringen, mit sich bringt, sodass kein Leser gelangweilt abspringt oder so. Das ist wirklich das Handwerkszeug, das ganz wichtig ist. Aber vorab ist es so, dass wir mit unseren Schreibenden immer auch in das neudeutsche Mindset reingehen, in eben dieses, die Vorbereitung des eigentlichen Schreibens. Das bedeutet, hinzuschauen, eben, wie kann ich mir natürlich meine Umwelt so gerecht bauen, dass ich tatsächlich das schaffe, zeitlich auch umzusetzen, so einen Roman zu schreiben. Aber auch sich mal zu trauen, hinzuschauen, okay, was hat mich denn bisher auch davon abgehalten? Wo setzt zum Beispiel mein innerer Schweinehund am liebsten an und verhindert, dass ich wirklich meine Pläne durchziehe? Aber auch so etwas wie, wo habe ich denn noch versteckte Ängste? Viele Leute sagen, oh je, das sind keine Ängste, oh haha. Nee, so in der Form, das sind ja noch keine Ängste. Aber es ist so, die Ängste, die sind häufig versteckt, zeigen sich nicht direkt, aber das sind halt schon solche Sachen wie, was mache ich, wenn ich diesen Traum von meinem Roman angehe und scheitere, dann habe ich ja keinen Traum mehr. Und sich das bewusst zu machen, ist mir das wert, diesen Traum auf ewig zu behalten oder es wirklich mal auszuprobieren und es zu versuchen, mit dem Risiko, dass ich feststelle, vielleicht will ich es doch nicht zu Ende bringen. Aber das darf man sich mal bewusst machen. Oder aber auch, was mache ich, wenn mein Buch irgendwann tatsächlich veröffentlicht wird und jemand in meiner Familie sagt, das findet er aber doof oder sie findet das doof? Wie gehe ich damit um? Das sind Ängste, die häufig unbewusst irgendwo an einem nagen und einen heimlich sabotieren. Und dann ist es wichtig, da mal genau hinzuschauen, um das sich bewusst zu machen, weil man dann viel leichter damit umgehen kann. Denn sonst suchen die sich Ventile und verhindern, dass man sich doch zur Schreibzeit hinsetzt, die man sich gesetzt hat, und stattdessen Socken bügelt.
Ja, das kennt, glaube ich, jeder nur zu gut, diese unbewussten Vermeidungsstrategien.
Ja.
Wenn wir jetzt eh gerade schon so beim Thema Ängste und vielleicht auch Mindset sind. Was ist dir denn auch im Zuge deiner Interviews für dein Buch aufgefallen, wie Bestseller-AutorInnen mit Selbstzweifeln umgehen oder eben auch mit Rückschlägen?
Also, was allen gemein ist, ist, dass sie in irgendeiner Form durchgehalten haben. Mal schneller, mal weniger schnell. Das auf jeden Fall. Sie haben vor allen Dingen alle, das ist wirklich, zieht sich durch, immer auch ein Thema im Schreiben gehabt, das sie wirklich berührt hat, das ihnen wichtig war oder wo sie wirklich gespürt haben, das will ich schreiben. Das hat ihnen immer geholfen, auch weiterzumachen, selbst wenn es Rückschläge gab, weil einfach die Motivation so hoch war, mit diesem Thema weiter nach außen zu gehen. Das heißt, da sich ein Stück weit treu zu bleiben und zu sagen, das ist das, was ich schreiben möchte, egal was der Trend jetzt gerade sagt, plus eben dieses und ich mache weiter. Ich mache weiter. Klar gibt es Phasen der Trauer zwischendrin oder wo man sich neu sortieren muss oder ähnliches, aber dann trotzdem weiterzumachen, weil es so in einem brennt, dass man auch weitermachen möchte. Es gibt einige, die über Nacht Erfolg hatten, das sind aber die wenigsten. Die meisten haben das wirklich mit Durchhalten in dem Sinne erst geschafft, erfolgreich zu werden.
Was würdest du vielleicht jemandem noch raten, der durchaus schon durchgehalten hat, aber jetzt eben nach dem 10. Buch immer noch keinen wirklichen Erfolg hat?
Zu schauen, woran das liegt. Es gibt hier natürlich verschiedene Komponenten. Also wir in der Romanschule kümmern uns vor allen Dingen darum, dass wir Schreibende unterstützen, ein Buch zu schreiben, das richtig, richtig gut ist und zieht. Aber nachdem man ein Buch geschrieben hat, kommt dann der Punkt, dass das Buch auch gefunden werden muss. Und das heißt, da kommt die zweite ganz große Komponente mit rein, das Marketing, was heutzutage jeder Autor auch in gewisser Weise selber machen muss. Auch die Verlagsautoren müssen, dürfen, sollten in jedem Fall Marketing machen, damit ein Buch gefunden wird. Das heißt, zu schauen, liegt es am Inhaltlichen? Braucht das Buch tatsächlich noch irgendwo Handwerk, Lektorate, Profis, wie auch immer mit ins Boot holen und zu schauen, was ist es hier? Was lässt die Leser eventuell wieder rausfallen und nicht weiterempfehlen und nicht das nächste Buch kaufen? Der zweite Punkt ist dann eben auch dieses Marketing dauerhaft mit aufzubauen. Da bin ich ein ganz großer Fan vom eigenen Newsletter, weil man dann unabhängig ist von irgendwelchen großen Plattformen, die ihre Algorithmen irgendwie ändern können, ob man will oder nicht. Das heißt, da wirklich eine Gemeinschaft aufzubauen, die man dann auch füttern kann. Und da gibt es tatsächlich auch gewisse Zahlen, mit die man dann auch irgendwann ausrechnen kann. Also da auch ein bisschen reinzusteigen und zu sagen, okay, mein Newsletter beinhaltet jetzt mittlerweile über viele Jahre dann vielleicht aufgebaut mehrere hundert Leute oder eben sogar 1000 Leute irgendwann. Am Anfang fängt man nur mit 12 an, ist ja klar, irgendwie, ne? So, man hat nur seine Gemeinschaft, aber irgendwann baut man das hoffentlich auf und kann sagen, ich veröffentliche ein Buch. Jedes Mal, wenn ich ein Buch veröffentliche, weiß ich, kaufen 300 das Buch davon schon mal. Das heißt, ich kann hier schon mal mit rechnen und sagen, okay, so funktioniert es. Und wie kann ich das jetzt dann erhöhen? Dann am Ende ist es dann etwas, was ein Produkt ist und verkauft werden will. Das heißt, sowohl inhaltlich einmal checken lassen, was kann ich hier noch lernen, was brauche ich noch, damit meine Bücher wirklich ziehen, verliere ich die inhaltlich, die Leser, oder ist es so, dass sie einfach so versteckt sind, dass niemand die Bücher findet und deshalb nicht kauft? Darf ich auf dieser Seite eventuell noch Schräubchen drehen?
Wenn du jetzt nur einen Tipp bezüglich Schreiberfolg an die HörerInnen weitergeben dürftest, welcher Tipp wäre das?
Das, was ich von allen Bestseller-Autorinnen und Autoren gelernt habe, such dein Thema, bleib dem treu, schreib aus dem Herzen.
Oh ja, das ist ein echt sehr schöner Tipp. Gerade das mit dem Schreib aus dem Herzen, das ist, glaube ich, auch so, so wichtig, denn ich finde, man muss zuerst mal selbst für seine Geschichte brennen, um auch andere davon begeistern zu können.
Ganz genau, ja.
Du hast mir auch in deiner E-Mail noch geschrieben, dass Erfolg selten linear verläuft, aber immer erklärbar ist. Was genau meinst du denn damit?
Also Erfolg ist vor allen Dingen immer rückblickend erklärbar. Vorausschauend ist das immer schwierig. Aber wenn man natürlich dann zurückschaut auf Erfolg, dann findet man eben, wenn man auf die Suche geht, die Faktoren, die dann auch für den Erfolg gesorgt haben. Und deswegen finde ich es ja auch so spannend, Bestseller-Autorinnen und Autoren anzuschauen, wie die das geschafft haben. Weil man dann eben doch eben auch Dinge herausziehen kann. Der eine geht unglaublich tief in die Überarbeitung rein und hat darüber sein Schreiben so massiv verbessert mit den nächsten Büchern, dass das erste vielleicht noch nicht so ein großer Erfolg war. Das zweite wurde aber schon besser und beim dritten hat es Klick gemacht, so ungefähr. Aber der hat Stunden reingearbeitet und wirklich hart an seinem Schreiben gearbeitet, um das eben entsprechend besser hinzukriegen. Die andere, die hat einfach ihren Job gekündigt, ihre Reste aufgebraucht. Okay, das ist nicht jedem zu raten, ja, das muss man sich gut überlegen. Aber hat gesagt, ich gebe alles und hat dadurch sich die Zeit geschaufelt, freigeschaufelt, die sie sonst nie gehabt hätte, um dann entsprechend wirklich alles reingeben zu können und sich dann auch hinzusetzen und wirklich alles zu geben. Ob man Job aufgibt oder sich eben ein Sabbatjahr, kenne ich auch einige, die das machen, oder verschiedene andere Dinge. Ansonsten ist es so, dass ich da immer ein bisschen vorsichtig bin mit solchen Empfehlungen, weil Geldnot selten der Kreativität gut tut. Also dementsprechend da zu schauen, viele, viele arbeiten hybrid, dass sie erstmal einen festen Job haben, bis es dann irgendwann Klick macht, weil es wirklich nicht einfach ist, in der Buchbranche Geld zu verdienen. Da würde ich am liebsten noch was zu sagen.
Ja, sehr, sehr gerne.
Es ist so, dass die Buchbranche wirklich, es ist wirklich verdammt schwer, als Autorin, als Autor in der Buchbranche wirklich professionell so arbeiten zu können, dass man davon leben kann. Das
Kann ich
ist
bestätigen.
ja, es ist wirklich gemein, weil wir Autoren, wir sind die Produzenten der Produkte und bekommen am Ende von einem Buch 6%, wenn es im Verlag veröffentlicht wurde und normal erschienen ist. Ein Buch, das im Buchladen gekauft wird, beim Autor 6%. Und das ist ungerecht und gemein und fies. Es ist aber auch so, dass die Buchbranche verhältnismäßig unfassbar viele Menschen mit dran verdienen lassen muss, sozusagen. Also es gibt ganz andere Produkte, wo die Kette sozusagen viel, viel kürzer ist und deshalb viel weniger Menschen überhaupt daran beteiligt sein müssen. Und in der Buchbranche sind einfach so viele verschiedene Unternehmen mit dabei, dass das die Marge natürlich für den Autoren, die Autoren am Ende total verkleinert. Aber es ist daher auch so ein bisschen schwierig, davon zu träumen, professionelle Autorin zu werden. Andererseits finde ich immer total wichtig, diesen Traum hochzuhalten, wenn man das möchte. Wenn das wirklich das ist, was man will, weil es sich zeigt, eben das Durchhalten und Dranbleiben tatsächlich in der Regel irgendwann fruchtet. Aber es kann ein steiniger Weg sein. Und dafür ist es eben dann so wichtig, dass man das tut, was man liebt. Sonst geht die Puste aus. Und deswegen so dieses Schreib aus dem Herzen, bleib deinem Thema treu, schau, dass du da den Spaß dran nicht verlierst. Und ich habe es gesehen, eben einer deiner letzten Podcast-Folgen war eben auch dieses Thema, genau, dass es eben eventuell schwierig ist, Vollzeitautorin zu sein und man sich das eben überlegen darf, wann der Druck zu groß wird und man sagt, nee, das killt jetzt meine Kreativität, meine Freude daran, ich möchte aber weiter mit Freude schreiben. Also da darf man ehrlich mit sich sein, denke ich.
Ja, gerade auch eben das Thema, was du ja auch meintest mit, dass die finanziellen Sorgen halt auch die Kreativität hemmen. Und genau das ist, glaube ich, auch der Punkt. Und dann einfach den Druck rausnehmen kann, dann manchmal auch die richtige Entscheidung zu sein. Und dann hat man vielleicht etwas weniger Zeit zum Schreiben, aber dafür macht man es wieder mit mehr Freude.
So wichtig, absolut. Es ist ja so, jedes Jahr werden Tausende von Büchern veröffentlicht. Das ist wirklich wichtig, dass immer wieder neue Bücher erscheinen. Wir brauchen immer wieder die neue Sprache, die neuen Themen. Die Grundthemen wiederholen sich, aber es ist wirklich nötig, dass das immer wieder in der neuen Zeit erzählt wird. Das heißt, das hört nicht auf. Wir haben nie genug Bücher. Das wird nie sein. Es wird immer nachproduziert werden dürfen. Jede Geschichte wird ihre Leser finden in dem Sinne. Das ist ganz wichtig. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das auch immer eine Schwemme ist. Und die Verlage haben leider selber die Devise, Dinge zu veröffentlichen, ich sage immer so, an die Wand zu klatschen und zu schauen, was kleben bleibt. Und das ist natürlich ein bisschen hart, dann entsprechend da wirklich rauszustechen und mit zu denen zu gehören, die an der Wand kleben bleiben und erfolgreich sind. Und deswegen ist es so wichtig, sich klarzumachen immer wieder, okay, ich mache das auch für mich. Ich bin mit Herzblut dabei. Das ist etwas, was mir wichtig ist, ihr das Schreiben zu können, zu dürfen und in diese Welten einzutauchen, die selber zu erstellen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt mit dabei, diesen Spaß dabei zu behalten, finde ich.
Ja, ich finde, es ist auch manchmal ein Balanceakt, gerade was du eben auch meintest mit den Verlagen, weil da ja doch oft sehr in Laden auch noch gedacht wird. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach, Mainstream genug zu sein, aber trotzdem so die Idee zu verfolgen, die man selber hat.
Ja, finde ich auch wirklich schwierig. Es hat sich über die letzten 10 Jahre schon ein bisschen was verändert, aber im Großen und Ganzen gebe ich jetzt öffentlich meine kritische Meinung auch dazu kund, dass ich der Meinung bin, dass in den Verlagen die Redakteure oder Redakteurinnen viel zu wenig ausgebildet sind, in dem zu erkennen, was eigentlich auch Geschichten wirklich gut macht. Also die sind da genauso mit Bauchgefühl drin, wie die meisten Autoren am Anfang mit Bauchgefühl schreiben, wenn sie das Handwerk nicht gelernt haben. Ich trete hier sicherlich einigen auf den Schlips, die sich weiterbilden, aber ich weiß es selber, ich habe es zu Genüge selber mitbekommen. Und das tut mir immer wieder weh, wenn nach Bauchgefühl entschieden wird, ah, nee, das Buch nehmen wir lieber nicht. Statt dass man da auch wirklich mit Gründen kommen könnte. Und das ist in der Regel eigentlich sehr gut möglich, wenn man sich wirklich gut damit beschäftigt hat. Also da wäre mein Wunsch wirklich an die ganze Verlagsbranche, da noch viel mehr in die Professionalität reinzugehen, was auch das Handwerkszeug angeht, zu entscheiden, warum ein Buch eigentlich gut ist und nicht. Und natürlich braucht es irgendwo das gewisse Etwas, das Neue. Aber auf der anderen Seite sehe ich immer wieder, dass häufig gar nicht so genau benannt werden kann, was jetzt das Neue ist. Das hat halt einfach gefallen. So, und das ist kein Argument. Das ist, ja, das ist Prinzip Hoffnung. Und ich frage mich, also das ist halt auch mit so dieses Thema, das dahinter steht, dieses Bücher zu produzieren, an die Wand zu schmeißen und gucken, was kleben bleibt, das ist natürlich auch auf Kosten der Autoren dann entsprechend ein Stück weit. Denn das sind ja auch Kosten, die dort produziert werden, die Autoren, die bezahlt werden müssen, die dann eben nicht kleben bleiben, aber trotzdem bezahlt werden müssen, statt da einen gewissen Anspruch anzugeben. Das bedeutet natürlich auch, dass weniger veröffentlicht werden kann. Das ist natürlich klar, dass das auch wiederum bedeutet, dass Autorinnen und Autoren nicht veröffentlicht werden. Aber dann bitte mit guten Gründen so ungefähr. Und nicht nach Bauchgefühl. So, das ist ein bisschen spitz, aber das ist meine persönliche Erfahrung und Meinung aus der Branche.
Ja, ich denke auch, dass man da sehr gut analysieren kann, was eigentlich eine Geschichte wirklich gut macht, was gutes Storytelling ist. Und es gibt ja auch so ein gewisses Grundgerüst, was einfach jede Geschichte haben sollte. Und ich denke mal, das lernt man ja auch bei dir in der Romanschule. Vielleicht magst du einfach mal ein bisschen erzählen, interessierten Hörern, was man bei dir denn erwarten kann in der Romanschule.
Sehr gerne. Wir haben unseren Autorenclub, die Romanwerkstatt. Die ist ganz flexibel und da pickt man sich genau das raus, was man gerade möchte. Das ist so fürs Dranbleiben, für die Gemeinschaft, dass man nicht alleine zu Hause die ganze Zeit vor seinem PC sitzt und damit es einem leichter fällt, wirklich reinzukommen, auch gerade wenn man mal rausgefallen ist, was jedem passiert, sich dann wieder das zu picken und dann mit den Leuten in Kontakt zu kommen, wenn man möchte. Also da gibt es Schreibimpulse, da gibt es eben das Co-Writing, das heißt, man schreibt einfach gemeinsam, was unglaublich motivierend ist. Es gibt Frag den Lektor und den Coach und es gibt die Masterclass und Tipps, also ganz viele verschiedene Dinge, wo man sich das rauspicken kann, was man braucht. Und das, was wir aber was unser Kern ist, ist die Ausbildung zum Romanautor oder Autorin. Entsprechend ist es eine sehr intensive Ausbildung. Wir nennen es eben Ausbildung, weil es uns darum geht, nicht ein Buch irgendwie schreiben zu können. Ich kann jeden irgendwie durchkutschen, ein Buch zu schreiben, behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja, aber das heißt, die Autorin oder der Autor weiß noch längst nicht, was genau jetzt eigentlich nötig war, damit es dann gut wird, so ungefähr. Das ist dann, das fehlt das Verständnis noch dahinter. Uns geht es wirklich darum zu sagen, okay, einmal das Handwerkszeug von A bis Z, das bedeutet nicht die Verpflichtung von A bis Z, das genauso jederzeit wieder machen zu müssen, sondern jeder darf seinen eigenen Weg danach kreieren. Aber wenn man einmal das Handwerkszeug gelernt hat, dann weiß man auch, welches brauche ich, welches kann ich schon, welches möchte ich vielleicht anders anwenden, welches lasse ich raus und packe in die Überarbeitung. Möchte ich das planen, möchte ich das lieber nicht planen, möchte ich lieber drauf losschreiben und hinterher überarbeiten. Aber wenn man es einmal gelernt hat, dann ist man frei. Da ist Wissen so, dieses Wissen macht frei. Dann kann ich entscheiden. Und vor allen Dingen, ich kann mich jederzeit rausretten, wenn ich hängen bleibe. Dann passiert nicht mehr dieses Prinzip, was ich am Anfang erzählt habe. Ich bleibe hängen, die nächste Idee kommt daher und sagt, nimm mich. Dann weiß ich, okay, ich gucke hin. Au, ich habe der Figur noch nicht genug Tiefe gegeben. Hier fehlt eigentlich noch ein Grund, warum sie jetzt diesen Job nicht annehmen will. Das muss aber aus der Vergangenheit kommen. Alles klar, baue ich noch rein. Solche Dinge fallen einem dann viel leichter mit der Zeit, und das war jetzt ein simples Beispiel in dem Sinne, rauszufinden oder wo ist meine Handlung noch nicht stringent genug, wo fehlt noch ein Twist, damit die Langeweile nicht zuschlägt in dem Sinne. Oder vor allen Dingen ganz wichtig ist auch so eine Geschichte mit Unlogik. Romane vertragen keine Unlogik. Die müssen super logisch aufgebaut sein. Und da diese ganzen Dinge zu erkennen, das weiß man, wenn man das Handwerkszeug wirklich einmal von A bis Z gelernt hat, richtig intensiv. Und danach kann man dann seinen eigenen Weg wirklich frei gestalten.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist auch so, so wichtig. Ich glaube, es war ein Zitat von Picasso, der auch gesagt hat, Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist.
Genau das! Sehr schön. Da bin ich voll mit dabei. Absolut, genau so.
Ja, das ist wirklich so wichtig. Ja, Jurenka, zum Abschluss hätte ich jetzt nur noch eine Frage an dich, und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Ein perfekter Sonntag, ein bisschen ausschlafen, in Ruhe den ersten Kaffee mit einer schönen Sonnenstrahlen genießen, ein bisschen lesen oder hören. Ich höre vor allen Dingen viel auch Bücher, ein bisschen schreiben und am Nachmittag Tango tanzen gehen.
Wow, das klingt richtig cool.
Und am liebsten noch morgens mit Eisbaden anfangen. Das habe ich vergessen.
Wirklich, du machst Eisbaden, krass.
Wirklich. Tatsächlich, ja.
Wow, okay, jetzt bin ich beeindruckt. Ja, ich danke dir, dass du heute hier warst und so viele spannende Tipps und Einblicke mit mir und den HörerInnen geteilt hast. Und den Link zur Romanschule und zu deinem Buch, den packe ich natürlich in die Shownotes zur heutigen Episode.
Ich danke dir ganz herzlich, Julia. Es war ein sehr schönes Interview. Danke dir.
Nun folgt eine kleine Hörprobe aus Feuerphönix von Julia Zieschang. Ich glaubte, eine Spur Mitleid in Vincents Blick zu erkennen. Ich kann mir vorstellen, wie schwer es für dich sein muss, zum ersten Mal davon zu hören. Und ich wünschte, es gäbe einen Weg, es dir schonender beizubringen. Er machte eine Pause und meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Für das, was du bist, was ich bin, gibt es eine Bezeichnung. Seine Augen leuchteten für einen Sekundenbruchteil auf. Phönix. Nur dieses eine Wort und es brachte mein ganzes bisheriges Weltbild zum Einstürzen. Phönix! Selbst in meinen Ohren klang meine Stimme hysterisch. Ja, er legte mir beruhigend eine Hand auf die Schulter, aber ich schüttelte sie ab. Mit betont gelassener Stimme fuhr er fort. Du hast mit Sicherheit schon von uns gehört. Die Redewendung, wie ein Phönix aus der Asche, ist den meisten Menschen geläufig. Diese Wesen, von denen da die Rede ist, sind wir. Ich starrte ihn mit aufgeklapptem Mund an. Sicher nicht mein schönster Gesichtsausdruck, aber ich war nicht in der Lage, ihn zu schließen. Seine Worte hatten mich völlig überrumpelt und ich versuchte angestrengt zu begreifen, was er mir eigentlich sagen wollte. Der Phönix ist in der Mythologie ein Feuervogel. Deshalb können wir Feuer entfachen. Am Anfang, wenn man seine Kräfte noch nicht kontrollieren kann, entstehen die meisten Brände durch überkochende Gefühle. Du willst damit sagen, ich bin ein Vogel? Keine besonders tolle Aussicht, ein Federvieh zu sein. Wenn er nur nicht so überzeugt ausgesehen hätte, hätte ich mir einreden können, er wäre verrückt. So kam ich mir vor, als wäre ich die Verrückte. Natürlich nicht, das gehört zum Mythos. Er sah mich besorgt an. Meine entgleisten Gesichtszüge wollten mir immer noch nicht wieder gehorchen. Das ist doch völlig absurd. Ich bin ein Mensch und kein Federvieh. Ich kann mir vorstellen, wie verwirrend das für dich sein mag, aber hab ein wenig Vertrauen. Alles, was ich dir sage, ist die reine Wahrheit. Wir sind Menschen, zumindest bis zu unserem 20. Geburtstag. Dann wird die Verwandlung ausgelöst. Bei dir war es vor einer Woche, nicht wahr? Da hattest du Geburtstag. Ja, krächzte ich. Und du hattest Schwindel, Übelkeit, Hitzewellen, fuhr er fort. Das sind die üblichen Symptome der Verwandlung. Da mussten wir alle durch. Nachdem die Symptome abklingen, ist die Verwandlung abgeschlossen und deine Kräfte machen sich bemerkbar. Wann war dein erster Brand? Er sprach mit so einer Selbstverständlichkeit, als redeten wir über das Wetter. Ich brauchte eine Weile, bis ich begriff, dass er eine Antwort von mir erwartete. Einen Tag später, am Freitag. So schnell schon? Du musst ein hitziges Temperament haben. Er versuchte, seine Besorgnis durch einen Witz zu überspielen, aber mir war der Schatten, der über sein Gesicht gehuscht war, nicht entgangen. Er hatte meinen Krankheitsverlauf so genau beschrieben, dass mir gar keine andere Wahl blieb, als ihm zu glauben. Woher hätte er es sonst wissen sollen? Und welchen Grund sollte er haben, mich anzulügen? So eine Geschichte dachte sich niemand einfach aus, weil er sich einen Scherz erlauben wollte. Oder aus Langeweile. Denn Vincent machte auf mich einen äußerst beschäftigten Eindruck. Ich versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Da war etwas, das mich stutzig machte. Eines der vielen Dinge, die keinen Sinn zu ergeben schienen, war, wie er auf mich aufmerksam geworden war. Wie hast du mich gefunden?
Was meinst du?
Seine Augenbrauen schoben sich ein klein wenig zusammen. Im englischen Garten, was warst du?
Ach so, das. Phönixe können sich untereinander spüren.
Es war nicht sonderlich schwer, dich zu finden. Sie klang beinahe gelangweilt. Du kannst mich spüren? Das klang irgendwie sehr intim. Er wählte seine Worte mit Bedacht. Nicht die ganze Zeit. Nur wenn ich mich darauf konzentriere. Phönix spüren Feuer. Mein Gedankenkarussell drehte sich so schnell, dass mir schwindelig wurde. Okay, ich schloss die Augen. Angenommen, ich glaube dir und dieses Gespräch ist kein Traum. Ich öffnete langsam die Augen und schaute ihn zweifelnd an. Der Nebel hatte sich inzwischen verzogen und die ersten zaghaften Sonnenstrahlen brachen sich ihren Weg zu uns durch. Vincents Haare wirkten in dem Licht, als stünden sie in Flammen. Wie passend! Die ganze Szene schien so unwirklich. Seine Gesichtszüge waren so ebenmäßig, als gehörten sie einer Statue. Einer sehr attraktiven Statue. Ich stellte mir vor, wie er in Stein gemeißelt aussehen würde. Da saß ich mit diesem überaus gut aussehenden Mann auf einer Bank und er erzählte mir etwas von Mythologie und magischen Wesen. Wenn das kein Beweis dafür war, dass ich träumte, dann sollte ich mir meine geistige Verfassung ernsthaft Sorgen machen.
Wieso solltest du träumen?
Er runzelte die Stirn. Ich hob meine Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. Scht! Ich muss nachdenken!
Ich könnte dich kneifen, schlug er vor. Vielleicht begreifst du dann, dass du wach bist.
Sehr witzig. Ich verdrehte die Augen. Dennoch verschränkte ich meine Arme vor der Brust und kniff mich unauffällig in den Unterarm. Aua! Aber nichts veränderte sich. Ich saß weiterhin neben Vincent. Gut, dann war ich also wach und dieses Gespräch fand tatsächlich statt. Genauso wie die Brände real waren. Und ich hatte sie verursacht. Wie es weitergeht, erfährst du in Feuerphönix von Julia Zieschank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Wenn du sie hilfreich fandest, dann teile sie doch super gern auf Social Media oder schicke sie an jemanden weiter, der von dem hier geteilten Wissen ebenfalls profitieren kann. Außerdem würde ich mich sehr über eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts freuen. Und wie immer, vergiss nicht, den Podcast in einem Podcast-Player deiner Wahl zu abonnieren, denn dann wirst du auch keine zukünftigen Episoden mehr verpassen. Und ja, den Link zu der wunderschönen Jubiläums-Schmuck-Ausgabe von Feuerphönix, beziehungsweise zur gesamten Trilogie, darin befinden sich natürlich Feuerphönix, Eisphönix und Sturmphönix, den findest du in den Shownotes zur heutigen Episode und in dem Sammelband, gibt es auch noch erstmalig in gedruckter Form eine Kurzgeschichte aus dem Phönix-Saga-Universum. Also, wenn das nicht genug Gründe waren, das Buch vorzubestellen und damit den Traum von dieser wundervollen Kupfer-Metallfolien-Veredelung wahrzumachen, dann weiß ich auch nicht. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!